Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch.
Liebe Gemeinde, seid alle herzlich gegrüßt zu diesem Gottesdienst. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Dieser Vers aus Lukas 18 steht über diesem Sonntag und über der neuen Woche. Und diese Worte sagte Jesus zu seinen Jüngern. Wenige Verse später steht, dass seine Jünger, seine besten Vertrauten, seine Freunde ihn nicht verstanden haben. Und wir kennen so manche Begebenheit danach, wo es ähnlich war. Ich erinnere nur an die Zeit kurz vor seiner Festnahme im Garten Gethsemane. Vielleicht ist dieser Vers für uns ein Gedanke, ein Anstoß, darüber nachzudenken, wo haben wir in unserem Umfeld Freunde, mit denen wir ein Stück des Weges, auch wenn es vielleicht kein leichter Weg ist, gehen können. Oder wer kann uns einmal begleiten, wenn wir schwierige Situationen haben? Freunde sind wichtig. Und ich denke, Jesus hätte an dieser Stelle sicherlich auch gerne noch mehr Unterstützung von seinen Freunden, von seinen Jüngern erlebt. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst.
Lasst uns miteinander beten. Du Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, du gibst uns Hoffnung. Hoffnung, die wir dringend brauchen. Du hast Kraft, wenn wir kraftlos sind. Wir bitten dich, Herr, begegne uns heute, damit wir wachsam bleiben und tun, was du an guten Wegen uns vorlegst. Stärke und kräftige uns durch dein Wort. Sprich zu uns durch Jesus, unseren Heiland und Herrn. Amen.
Gott liebt die Welt mit ihrer Schuld. Gott liebt die Welt und hat Geduld. Als sich die Welt von Gott gewandt, hat Gott der Welt den Sohn gesandt. Gott wird ein Mensch wie du und ich. Gott wird ein Mensch, erniedrigt sich. Weil sich der Mensch nicht menschlich liebt, wird Gott ein Mensch, der alle liebt. Gott kommt im Wort, das Leben wirkt. Gott kommt im Wort, das Frieden wirkt. Im Menschenwort ist Gott verhüllt. Gott kommt im Wort, das sich erfüllt.
Wir hören das Evangelium für diesen Gottesdienst. Es steht bei Markus im 8. Kapitel. Jesus fing an, die Jünger zu lehren. Der Menschensohn muss leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohepriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner Worte und meiner schämt, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Was können wir glauben in dieser Zeit? Da sind so viele Stimmen. Jeder weiß einen guten Weg, aber sie passen nicht zueinander. Was können wir glauben? Mancher kann uns auch schon sagen, was in 4 Wochen oder 3 Monaten oder 1 Jahr ist. Können wir es glauben? Wir glauben an den, der ist und an den, der war und an den, der bleibt, an den 3 einen Gott. Lasst uns gemeinsam glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte Elia an und sprach: Steh auf und iss, du hast einen weiten Weg vor dir. Und Elia stand auf, aß und trank, ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle, blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm: Was machst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach: Geh heraus, tritt hin auf den Berg vor den Herrn und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her, der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Lasst uns in der Stille beten. Dass du kommst, Herr, uns begegnest, das bitten wir. Denn in der Begegnung mit dir wird unser Leben heil. Amen. Welcher Gott, liebe Gemeinde, ist der Richtige? Welcher Gott ist der wahre Gott? Es gibt ja inzwischen nicht wenige Menschen, die glauben, das sei auch nicht so wichtig. Hauptsache, man ist überhaupt fromm, religiös. Ist es egal, welchem Glauben wir haben, welcher religiösen Lehre wir folgen? In Israel hat sich mit der Königin Isabel ein anderer Glaube etabliert. Neben denen, die den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs verehrten und von ihm Hilfe und Leitung erwarteten, gab es nun Menschen, die an Baal glaubten. Die Auseinandersetzung um den wahren Gott spitzt sich schließlich zu bei der Auseinandersetzung Elias mit den Baalspriestern auf dem Karmel. Dabei erweist sich Elias Gott als der wahre Gott. Dass sich die Wahrhaftigkeit Gottes dabei durch seine Stärke erweist, das mag uns heute vielleicht auch bedenklich erscheinen. Haben wir doch längst gelernt, dass Stärke und Wahrheit bei weitem nicht immer zusammengehen. Tatsächlich erweist sich Gottes Wahrheit immer wieder in geradezu unbegreiflicher Schwachheit. Golgatha ist uns der Ort, an dem das am sichtbarsten wird. Und wir haben die Lesung vorhin gehört. Jesus ist auf dem Weg genau dorthin. Seit Golgatha wirkt und erweist Gott sich in besonderer Weise in den Schwächen der Welt. Insbesondere In den Bekenntnissen verfolgter Christen durch die Jahrtausende hindurch wird immer wieder deutlich, dass Gott bis heute in den Schwachen mächtig ist. Bei Elia aber erweist er sich als der starke Gott. Vielleicht notwendigerweise, damit die Menschen es auch verstehen können. Und damals galt den Menschen Macht und Stärke als glaubhaftes Zeugnis für Wahrhaftigkeit. Gott ist es nicht egal, zu welchem Gott wir beten. Glaube ist nicht in die Beliebigkeit gestellt, weder in die unsere noch in die irgendeines anderen. Es ist eben nicht wahr, dass jeder nach seiner eigenen Fasson selig werden kann. Wer selig sein will, der muss sich an den Gott halten, muss den Gott bekennen, der die Macht hat, auf ewig zu erwählen oder zu verdammen. Und Irrlehre ist ebenso kein Kavaliersdelikt. Wer einen Menschen in die Irre führt, so hören wir es beim Propheten Hesekiel, der wird den Zorn Gottes in seiner ganzen Fülle zu spüren bekommen. Gott erweist sich auf dem Karmel und er erweist sich auch bei uns immer wieder aufs Neue als Schöpfer und Erhalter Himmels und der Erden. Er erweist sich in Christus als der, dem gegeben ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Auf dem Karmel ist das auch so. Aber das Gottesurteil auf dem Karmel reicht dem Elia nicht. In einem Anfall von religiösem Wahn ruft er das Volk auf, alle Baalspriester zu erschlagen. Und so geschieht es. Als Elia wieder zu Sinnen kommt, wird ihm seine Situation klar. Es wird Konsequenzen haben, diese Geschichte. Bei ihm geht es nicht um ein Impeachment-Verfahren, wo er des Amtes enthoben wird. Nein, bei ihm geht es um Leben und Tod. Und ihm ist klar, wenn es zu solch einem Urteil kommt, dann ist es immer der Tod, der auf ihn wartet. Isebel wird ihn verfolgen und wird ihn töten wollen. Wir finden Elia schließlich in der Wüste allein, am Ende seiner Kraft. Er will nicht mehr. Er will endlich seine Ruhe. Er will nicht mehr als Prophet Gottes den Mächtigen dieser Welt gegenübertreten müssen. Der Dienst, zu dem Gott ihn einst rief, der ist ihm zur Last geworden. Gott selbst ist ihm fremd geworden. Seine Vorstellung von Gott stimmt plötzlich nicht mehr mit dem überein, was er erlebt. Er hat genug. Es soll Schluss sein. Und wenn das bedeutet, dass ich sterben muss, dann lass mich sterben. So verzweifelt ist Elia. Ja, liebe Gemeinde, auch im Dienst für Gott sind wir vor furchtbaren Momenten der Verzweiflung nicht frei. Jeder, der sich von Gott in den Dienst nehmen lässt, weiß das. Was ich tue, was ich tun soll, das geht allzu oft über meine Kraft. Die Verantwortung auf meinen Schultern drückt mich. Ich spüre das. Manchmal in den Kirchenvorstandssitzungen, im Umgang mit den Mitarbeitern, in der Arbeit mit Kindern und Konfirmanden, mit jungen Erwachsenen, in der Seelsorge, in den Gebetskreisen. Der Dienst, zu dem Gott mich ruft, geht oft über meine Kraft. Und dann begreife ich, wenn ich selbst meine eigene Ohnmacht, meine eigene Kraftlosigkeit fühle, dass es gar nicht um meine Kraft geht. Wir verrennen uns manchmal im Dienste Gottes oft. Wir versuchen, die Gemeinde Gottes mit eigener Kraft und mit eigenem Plan zu bauen. Aber da, wo ich mit meiner Kraft alles versucht habe, und dann, jetzt müsste ich sagen, endlich, endlich mit meiner Kraft am Ende bin, da kann auch endlich Gott mit seiner Kraft tun, was notwendig, was heilsam, was gut ist. Wenn wir Gemeinde bauen hier bei uns, dann haben wir es nötig, nach Gottes Kraft, nach Gottes Plan, auch nach seinem Zeitplan zu fragen. Gott lässt uns nicht allein, aber er führt uns an dem Punkt, an dem er bei uns endlich zum Zuge kommt. Gott lässt uns nicht los und so lässt er auch den Elia nicht los. Er schickt ihn, gestärkt durch die Gaben eines Engels, auf eine Wanderung, 40 Tage durch die Wüste bis zum Berg Horeb. 40 ist eine Zahl, die uns relativ häufig begegnet in der Bibel. 40 Jahre muss das Volk Israel in der Wüste wandern, ehe es das verheißene Land sehen kann. 40 Tage lässt Gott es regnen auf die Arche Noahs und das Land unter ihr, eine reinigende Flut. 40 Tage geht auch Jesus in die Wüste zum Beten und Fasten. Die Zahl 40 signalisiert uns eine Zeit des Fastens und des Gebetes, eine Zeit der Vorbereitung und der Erneuerung. Und wir sind jetzt in unserem Kirchenjahr auch in so einer Fastenzeit. Die ist keine religiöse Pflicht. Sie ist nichts, was ich leisten muss, damit Gott mich wohl anschaut. Aber sie ist eine Chance. Sie ist eine Zeit, zur Ruhe zu kommen, Kraft für die Seele zu empfangen. Und mir scheint, dass wir allzu oft leichtfertig solche Chancen vorüberziehen lassen. Vielleicht mag der ein oder andere sagen, hat man jetzt nicht gerade genug Ruhe? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe den Eindruck, dass diese Zwangsruhe, die wir ja haben, bei vielen gar nicht als Ruhe empfunden wird, sondern als Anspannung, als Herausforderung, als kraftziehend. Den Eindruck habe ich manchmal auch, dass diese Zeit mehr Kraft zieht als andere. Wir glauben, dass wir uns bei der vielen Arbeit, die wir haben, die Ruhe nicht mehr leisten können. Und deswegen fällt es uns so schwer, wenn wir sie zwangsverordnet bekommen. Wir glauben ja immer noch, wir könnten sie uns nicht leisten. Und mancher merkt, dass er sie sich tatsächlich nicht leisten kann. Tatsächlich aber ist es so, dort, wo wir Arbeit haben, können wir es uns nicht leisten, auf die Ruhe zu verzichten. Das können wir uns nicht leisten. Wir können es uns nicht leisten, auf Gebets- und Vorbereitungszeiten zu verzichten. Denn in diesen Zeiten erfahren wir Zurüstung, die wir brauchen. Elia jedenfalls wandert 40 Tage durch die Wüste bis zum Horeb. Die Speisen, die der Engel ihm gab, sie reichen, um ihn für diesen langen Weg zu stärken. Und Elia braucht diese 40 Tage. Er braucht es, um am Ende bereit zu sein zur Gottesbegegnung am Horeb. Er begegnet dem Gott, der ihn einst in den Dienst rief. Er begegnet dem Gott, für den er auf dem Karmel gegen die Baalspriester gekämpft hatte. Aber dieser Gott, dem er da begegnet, ist ganz anders, als Elia das geglaubt hat. Er hatte sich den Gott Israels offensichtlich eher wie einen Kriegsgott vorgestellt, als einen Gott, der mit starker Hand reinschlägt, ein Sturm, ein Orkan, schrecklich für seine Feinde. Und hier am Horeb erlebt Elia den ganz anderen Gott. Wind, Erdbeben, Feuer, all das ist Gott nicht. Dort ist er nicht zu finden. Gott kommt zu Elia in einem stillen, sanften Sausen. Sehen Sie, das mag ja auch bei uns so sein. Die Vorstellung, die wir von Gott haben, so müsste er doch sein. Und wir laufen Gefahr, dass wir am Ende nicht dem lebendigen Gott, sondern nur unseren eigenen Vorstellungen hinterherlaufen. Am Ende seiner 40-tägigen Wanderschaft durch die Wüste begegnet Elia Gott. Und der entlässt ihn nicht aus seinem Dienst. Wie viel Schuld, wie viel Versagen auch darin ist, wer viel arbeitet, der wird auch an vielen schuldig. Fastenzeit ist eine Zeit auch der Vergebung. Gott begegnet dem Elia und vergibt ihm und stärkt ihn und beauftragt ihn neu. Welche Chancen liegen in den Ruhezeiten, in den Gebetszeiten, in den Fastenzeiten, die Gott für uns bereithält? Sie sollen uns vorbereiten auf die Gottesbegegnung, damit Gott uns stärken und in seinen Dienst rufen kann. Und das will Gott. Das ist so. Das ist ein selten gebrauchtes, also von mir selten gebrauchtes Wort, aber hier sage ich es mal, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Gott will uns in seinen Dienst rufen. Jeden. Gott will mit uns und durch uns in dieser Welt Segen wirken. Nicht, weil wir das können, nicht, weil wir so gut wären, sondern weil Gott es kann. Gott schenke, dass wir uns Zeit nehmen und uns für uns von ihm rufen und segnen und zurüsten lassen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen.
Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heilig, still und leise, und ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise. Wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt, da wirkt sie fort in Tat und Wort hinaus in unsere Welt. Ein Funke Gott zu sehen, entfacht doch eine Flamme, und die im Dunkeln stehen, die ruft der Schein zusammen. Wo Gottes große Liebe in einen Menschen brennt, da wird die Welt vom Licht erhellt, da bleibt nichts, was uns trennt. Nimm Gottes Liebe an, du brauchst dich nicht allein zu lieben, denn seine Liebe kann in deinem Leben Kreise ziehen. Und füllt sie erst dein Leben und setzt sie dich in Brand. Gehst du hinaus, heißt Liebe aus, denn Gott füllt dir die Hand. Thank you.
Liebe Gemeinde, mir fehlen heute ein bisschen die Abkündigungen. Die sind wahrscheinlich ein Irrläufer gewesen. Deswegen kann ich Ihnen heute gar nicht sagen, wofür Sie das Dankopfer einlegen sollen. Ich fürchte, Sie werden es entweder behalten müssen oder Sie werden es im guten Glauben tun, dass es schon was Vernünftiges sein wird. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, was. Ja, aber das könnte man machen, aber es gibt Kollekten, die sind als Pflichtkollekten für bestimmte Dinge festgelegt. Und ich kann da nicht sagen, ob nun das vielleicht heute gerade so ist. Am Mittwoch ist Aschermittwoch. Da wollen wir hier um 19.30 Uhr abends eine Abendandacht halten. Dazu herzliche Einladung. Am Dienstag ist Zoom-Konferenz für die Konfirmanden um 17 Uhr, und zwar für die 7. Klasse. Wir freuen uns, dass das in der letzten Woche gut geklappt hat. Da fehlten zwar ein paar Leute, aber ich hoffe, dass sie dann diese Woche dazukommen, aber das ging recht gut. Am Mittwoch um 17 Uhr treffen sich die 8er-Konfirmanden hier in der Kirche. Das hat nicht geklappt mit der Zoom-Konferenz. Das funktioniert so leider nicht. Deswegen müssen wir hier auf jeden Fall mindestens einen Termin einschieben, wo wir die 8er-Konfirmanden um 17 Uhr hier in der Kirche haben. Und ich hoffe, dass die vollständig dann alle hier auch erscheinen, damit wir notwendige Dinge wirklich miteinander klären können. Am nächsten Sonntag ist um 9 und um 10 Uhr wieder Gottesdienst und um 11 Uhr Kindergottesdienst. Der Wochenspruch für diese Woche kommt aus Lukas 18. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist, durch die Propheten von dem Menschensohn. Lasst uns aufstehen und miteinander Fürbitte halten. Vater im Himmel, öffne denen die Augen, die nicht mehr nach dir fragen. Öffne denen die Augen, die sich sehnen nach einer Wahrheit, die mehr ist als menschliche Worte und Gedanken. Öffne, Vater, unsere Augen. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Öffne, Vater, denen die Augen, die sich selbst aufgegeben haben, die versinken im aussichtslosen Tunnel der Angst, die nicht aufschauen können und die das Licht nicht sehen. Öffne unsere Augen. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Öffne allen die Augen, denen Schmerz und Leid und Medikamente das Sichtbare trüben, denen Krankheit auf den Tod warten, die Abschied nehmen müssen. Öffne, Herr, unsere Augen. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Du bist die Liebe, du unser Gott. Du hast mit Menschenaugen in diese Welt geschaut, hast gelacht und geweint. Du kennst uns und liebst uns. Du bist in Jesus durch das Leid gegangen, bis in den Tod. Öffne uns die Augen, Herr, dass wir dich heute lebendig sehen. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hin unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen. Vielen Dank, uns allen einen gesegneten Sonntag, Gott befohlen.